Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf ein Gespräch mit Angela Fischer. Liebe Angela, herzlichen Glückwunsch. Es ist heute deine fünfte Teilnahme. Also ich glaube, das hat noch kein anderer Sprecher geschafft. Ich freue mich darauf, dass du heute wieder den Seelenkalender näher bringst. Du bist Jahreskreis- und Seelenraumforscherin, Expertin des Seelenkalenders von Rudolf Steiner. Und du bist selber Kongressveranstalterin und du hast die wunderbare Taubenpost und mittlerweile auch einen YouTube-Kanal. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich sage das bei jedem Gespräch, ich liebe die Taubenpost, die jede Woche ins Postfach flattert, weil sie einfach so mit Liebe geschrieben ist. Und ich mag das so, wenn ich weiß, welche Energie mich erwartet in der kommenden Woche. Und du machst das mit so viel Liebe, so viel Herz ist dabei. Und ich freue mich, wenn du uns heute wieder mitnimmst in deine Welt. Also liebe Angela, herzlich willkommen. Und ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ich freue mich. Leg los.
Liebe Doris, danke für deine Einladung. Danke, dass du da bist, denn ohne dich gäbe es die Taubenpost nicht. Ich habe sie für dich angefangen. Das ist wirklich ein ganz besonderes Zusammenspiel, eine ganz besondere Chemie, die wir zwischen uns haben. Und ich denke, das wird man auch bei diesem Interview merken jetzt, was ich erzählen will. Denn ich habe das ganz, ganz neu Dinge erforscht. Ich war so begeistert, als ich das vorbereitet habe. Es war so klar in mir, so präsent, so präzise, dass ich gar nicht Sehnsucht hatte, rauszugehen. Es war ein blendend schöner Tag, strahlende Sonne, weißer Schnee und in mir sah es so aus, so genau so aus. Und ich war einfach so drin in dem Thema, so eins. Und dann, weil das Interview ja, jetzt einen Moment später ist, war ich dann draußen und habe die Mondsichel gesehen. Und ich möchte das einfach gerne teilen, weil dieses Sonne und Mond, das ist einfach was, was zum Seelenkalender sehr dazugehört. Und es war eine Mondsichel, die fast wie ein Schiffchen da auf dem Himmel schwamm, ganz dünn, ganz fein, gerade nach Neumond. Und man konnte den ganz feinen Rand rundherum sehen. Und das ist in Berlin echt selten. So klar. Ja, mit der Energie möchte ich gerne in das Gespräch gehen.
Ja, sehr schön. Das war ja schon ein Geschenk heute, was du quasi bekommen hast. Und dann nimm uns jetzt mal mit und beschenke uns heute mal.
Ja, ich habe gedacht, vielleicht sage ich noch mal kurz, wie ich eigentlich zu diesem Seelenkalender gekommen bin, auch wenn ich das jetzt immer wieder gesagt habe schon. Aber der Seelenkalender ist ja eigentlich 100 Jahre alt. Rudolf Steiner hat ihn 1912, 13 herausgegeben und seitdem gibt es ihn. Und ich habe es da auch immer mal gehört, aber wie ich ihn geschenkt bekam mit der Frage, du, da ist was Wichtiges drin, da ging für mich so ein Forscherinstinkt los. Und ich habe mich beschäftigt und hatte ein ganz intensives Gefühl, wie ich das machen muss. Ich habe zum Beispiel sofort einen Jahreskreis aufgeschrieben aus den Mantren. Den siehst du hinter mir, diesen Jahreskreis. Also da ist eine Führung in mir gewesen, die ich gar nicht wusste. Aber so kam nach und nach immer was zu mir, wo ich im Rückblick sagen muss, das hätte ich mir nie ausdenken können. Das kam nicht aus meinem irdischen Verstand. Da kam immer was, was mich wie beschenkt hat. Und deswegen schenke ich das auch so gerne weiter, weil ich mich so beschenkt fühle. Das ist so ein gewaltiges Licht in diesem Seelenkalender, dass das nur Facette für Facette weitergegeben werden kann, Woche für Woche. Weil jedes Mantra ist schon so groß.
Ja, und da steckt ja schon in jedem Mantra steckt ja schon so viel drin, weißt du, und ich finde das so, so wertvoll, wenn ich quasi mich dann getragen fühle in dieser Woche, weil ich bin vorbereitet. Ne? Wenn ich dann im Taubenpost gelesen habe, dann weiß ich schon, so könnten sich die Energien anfühlen. Ob es dann so kommt, ist ja nochmal was anderes. Aber das ist auch so für mich was, wie drauf einstellen, einen Schwingen nenne ich das gerne. Ne? Das ist für mich auch so, das ist lebendig. Ne? Dieser Seelenkalender ist lebendig. Und ich finde das so schön, wenn ich weiß, welche Energie mich da trägt. Und wenn ich die richtig, auch quasi mittragen kann. Also ich bin gespannt, was du da heute für uns vorbereitet hast.
Ja, ich möchte gerne auf diese Energie nochmal ganz neu gucken. Natürlich werde ich gleich die drei Bilder der Zeit nochmal teilen. Das ist für mich immer die Grundlage. Damit steige ich immer ein. Wer das kennt, für den ist es eine Vertiefung. Wer es nicht kennt, der braucht das, um überhaupt mich zu verstehen. Und dann möchte ich aber auf dieses Fließen der Zeit tiefer eingehen. Weil diese Energien sind ja was Fließendes, Wasserähnliches. Und ich habe dieses Mal genau hingeguckt, welche Elementequalitäten eigentlich da mit drin sind. Ne? Das Fließende, das ist Wasser. Aber es gibt einen feurigen Aspekt auch und es gibt einen erdigen Aspekt, einen tragenden, stützenden Aspekt. Du hast es schon angesprochen, dass man sich getragen fühlt. Also da auf diese drei Aspekte möchte ich gerne eingehen. Und dann möchte ich am Schluss eingehen auf eine Aussage von Rudolf Steiner. Der hat nämlich gesagt, dass immer drei Mantren in derselben Stimmung geschrieben sind. Das heißt, immer drei Mantren haben eigentlich ein Thema. Da webt sich etwas durch drei Mantren hindurch. Also ist größer als die Energie ist größer als eine Woche. So, das ist jetzt der Bogen, was ich vorhabe. Und ich teile jetzt mal den Bildschirm. Ja, da sieht man dieses winzig kleine Büchlein des Seelenkalenders. Und wie gesagt, 1912, 13 ist er herausgegeben worden. Und für die, die das noch gar nicht kennen, das sind 52 mantrische Sprüche für die Wochen des Jahres. Und da man immer Ostern anfangen soll und ein Kongress in der zweiten Woche nach Ostern beginnt, habe ich jetzt dieses Mantra rausgesucht. Du siehst bei der Sonne, das in der da 2b, da sind wir im Jahreskreis. Und daneben ist es einmal aufgeschrieben und ich lese es jetzt einfach mal, dass man so ein Gefühl kriegt, wie so ein Mantra sein kann. Ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedankenmacht ihr Eigensein. Es finden Geisteswelten, den Menschen sprossen wieder, der seinen Keim in ihnen, doch seine Seelenfrucht in sich muss finden. Das ist ja sehr so, dass man gar nicht schnell weiß, was gemeint ist. Dass man den Verstand erstmal ausgenockt kriegt. Und trotzdem lässt sich mit Geduld und mit Einlassen, ich sage immer, ich muss darauf brüten. Wenn ich da hineingehe in das Mantra, dann kann ich die Bewegung, die da drin ist, anfangen zu verfolgen. Dann kann ich merken, welche Prozesse da eigentlich beschrieben werden. Und dann kann ich doch mit dem Verstand einsteigen. Ja, es ist so, ne, er nockt einerseits den Verstand aus, das Mantra, das tun alle Mantren, und gleichzeitig ist aber doch ein Tor da, um seinen Verstand mitzunehmen, wenn man sozusagen ihn als Herzverstand mitnimmt. Also was sagt das Mantra da? Ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedanken macht ihr Eigensein. Wenn ich in das Sinnesall, alles, was ich sehe, mich hingebe, dann wird mein Denken ja erzogen von der Wahrnehmung. Ja, ich kann ja so denken über das, was ich sehe, und wenn ich genau hingucke, dann kriege ich eine präzise Anleitung über den Ursache-Wirkungszusammenhang, der sich da gerade zeigt. Also, dass die Sonne im Osten aufgeht, im Westen untergeht. Das, ne, kannst sagen, es ist banal, aber ja, Das sagt mir was. Die Qualität des Ostens ist eine andere Qualität als des Westens. Im Osten taucht das Licht aus der Finsternis. Im Westen geht es unter. Da sind ganz andere Fragen. Da sind Fragen, was passiert denn, wenn das Licht untergeht? Wie geht es denn dann durch die Nacht und kommt wieder? Also das Denken kann an der Natur, an der Wahrnehmung erzogen werden. Es verliert sein Eigensein, sein Willkürlichsein. In der Fantasie kann ich mir alles ausdenken. Aber wenn mein Denken durch die Sinne erzogen wird, dann kann ich nicht mehr alles ausdenken. Also ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedankenmacht ihr Eigensein. Das wollen wir gleich mit den Bildern, wie die Zeit sich darstellt, mal nachvollziehen. Wie die Gedankenmacht sich nämlich anpassen muss an das, was man wahrnehmen kann. Und man kann Zeit wahrnehmen, wenn auch nicht äußerlich. Und dadurch finden Geisteswelten den Menschen Sprossen wieder. Also da wird eine Verbindung hergestellt, nicht vom Menschen zum Geist, sondern die Geisteswelten finden den Menschen wieder. Ja, also wenn ich so denke, so wie die Natur mich erzieht, die Wahrnehmung, das Sinnesall, dann haben die Geisteswelten wieder Zugang zu mir. Und den Menschen sprossen, ist das nicht toll? Ein entwickelnder Mensch. Ein Mensch, der noch nicht fertig sein muss, der erst Spross ist, der seinen Keim in ihnen, ja, wir wissen alle, wir sind aus dem Geist geboren. Da steht's, der seinen Keim in ihnen, doch seine Seelenfrucht in sich muss finden. Also es muss ein innerer Prozess stattfinden, der eine Frucht bildet, was im Sinnesall, in den Geisteswelten so nicht vorhanden ist. Da muss ein Zusammenspiel anfangen. Und das wollen wir jetzt mal machen, was das vielleicht heißen könnte, wenn wir die Zeit angucken. Denn ich habe gemerkt, jedes einzelne Mantra ist wie eine Facette eines Diamanten. Aber einen Diamant erkennt man ja auch nur, wenn man den ganzen Diamant funkeln sieht. Und nicht, wenn ich immer nur die eine Facette angucke, wo sie gerade rot blitzt oder blau blitzt. Und deswegen habe ich gemerkt, ist es so fruchtbar, sich erstmal damit zu beschäftigen, was ist denn die Zeit? Und wie sehe ich die Zeit? Wie erlebe ich die Zeit? Und damit meine ich nicht meine Vergangenheit. Ja, ob mir nun dies oder jenes gelungen oder misslungen ist. Ich habe das angefangen zu erforschen, als ich mir selber persönlich zu langweilig wurde. Ich hatte dann verstanden, wie Vergebung geht. Und es kann ganz schnell gehen. Und ich hatte diese Bauchnabelschau einfach satt. So gründlich satt. Ich wollte wissen, was ist der Mensch und nicht, was bin ich. Also so wahnsinnig wichtig bin ich nämlich einfach nicht. Ja, ich habe gemerkt, viele Menschen, wenn sie die Zeit hören, meinen sie ihre persönliche Biografie, ihre persönliche Vergangenheit und Zukunft. Ja, die ist schon auch wichtig. Und wenn ich irgendwo drin sitze in irgendeiner schwierigen Situation, dann kann ich da natürlich auch leiden. Aber dann kann ich auch wieder rauskommen und dann kann ich merken, es gibt so eine viel größere Perspektive als mein persönliches dies und jenes. Ja, und diese große Perspektive, dieses Menschheitliche, was für alle Menschen Gültigkeit hat, das hat mich interessiert, das habe ich angeguckt. Und da habe ich gemerkt, dass wir alle drei Bilder der Zeit in uns tragen. Diese drei Bilder der Zeit sind eine Einheit, sie sind eine Dreifaltigkeit. Ja, sie sind eins und doch ist jedes einzelne eine wirklich eigene Perspektive, ein eigener Blick. Denn die Zeit ist ja etwas sehr Spannendes. Sie wirkt auf den Raum. Ne, die Jahreszeiten verändern sich, wir sehen das ganz deutlich. Aber Zeit kann man nicht anfassen, Zeit kann man nicht festhalten, Zeit kann man nicht vermehren, Zeit Zeit ist nicht Materie, Zeit ist Energie, Zeit ist ein Fließen, Zeit ist auch Licht, wie ich das meine, sage ich noch. Und Zeit ist auch etwas, was uns trägt, so wie die Erde uns trägt. Also, zuerst mal haben wir den Zeitpunkt. Da, wo wir gegenwärtig werden, erleben wir ja, das ist punktuell. Da sind wir sozusagen wie ein zusammengezogener Lichtpunkt, der ausstrahlt. Das ist Gegenwärtigkeit, das ist jetzt. Und herausheben tut sich die Gegenwärtigkeit aus der linearen Zeit. Denn Zeit ist auch ein Fluss. Zeit strömt. Und jeder Moment dieser strömenden Zeit kann ja meine Gegenwärtigkeit sozusagen wie gebären, wie hervorbringen, wenn ich selber diese Kraft aufbringe. Und dann werde ich wieder unbewusst und tauche sozusagen wieder ein in diesen Fluss, in diesen Zeitstrom. Also da haben wir zwei Bilder schon. Den Punkt, das Jetzt, das kleinste sozusagen der Zeit, die lineare Zeit. Und wie eine Linie hat eine Linie natürlich immer Anfang und Ende. Und jeder Moment ist einzigartig. Jeder Moment ist anders als der nächste. Und dann haben wir die zyklische Zeit. Das ist was ganz anderes. Wir denken immer, ach, das ist eigentlich dasselbe und der Zyklus geht so auch rundherum. Ja, weil sich diese beiden Bilder sehr vermischen in der Vorstellung. Aber wenn wir das erstmal auseinandergliedern, dann können wir merken, der Zyklus ist die Wiederholung des Immergleichen. Es wechselt immer von Woche zu Woche, von Frühling zu Sommer, zu Herbst, zu Winter, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Immer wieder neu. Da ist eine Ewigkeitsqualität mit drin. Und es ist noch was Besonderes, was dadurch passiert. Der Jahreskreis ist etwas, wo keiner sagt, den gibt's nicht, nicht wahr? Also jeder weiß, das Jahr ist zyklisch, wir sprechen vom Jahreskreis. Da muss man überhaupt nicht esoterisch irgendwie ambitioniert sein. Man kann das erkennen, dass der Jahreskreis ein Kreislauf ist, also ein Kreis. Und doch ist es eine gegenstandsfreie Vorstellung. Denn den Jahreskreis als Ganzes, als Kreis, kann man nie in der Natur sehen. Wir sehen jetzt Winter, dann sehen wir Frühling, dann sehen wir Sommer und so weiter. Und in unserem Bewusstsein fügen wir das zusammen. Rudolf Steiner sagt, das ist eine wichtige Voraussetzung, um geistig imaginativ zu sehen. Und ich betone das, weil diese Voraussetzung erfüllt ist mit dem Jahreskreis. Und dann gibt es ein wichtiges Wort von Richard Wagner. Hier wird die Zeit zum Raum. Das lässt er den Gurnemanz sprechen, zu Parsival. Und alle Menschen fragen sich immer, ja, wie ist denn das, wenn man zur Gralsburg will, in die geistige Welt? Die Gralsburg ist ja das bekannte Bild für die geistige Welt. Dann muss die Zeit zum Raum werden. Ja, wie geht das denn? Und dann sage ich ganz einfach, die Zeit ist immer Raum. Denn jeder Tag ist ein Zeitraum. Jedes Jahr ist ein Zeitraum. Ja, es ist etwas, was umschlossen ist. Und wenn wir da hineintreten in diesen Zeitraum, dann ist die Zeit Raum und wir können uns da drin sozusagen umschauen. Das, was gewesen ist, können wir sehen. Da können wir uns erinnern. Aber auch das, was noch kommen wird, ist ja schon da. Und das Bewusstsein der Menschen, das wird immer wacher für diese zyklische Qualität der Zeit. In meiner Kindheit wurde Silvester bei weitem nicht so ekstatisch gefeiert wie jetzt. Obwohl die Leute doch immer materialistischer werden. Aber da greift es sie. Ja, da merkt man, wir treten in einen neuen Zeitraum ein. Wann der Anfang und das Ende ist, das ist menschengemacht. Weil der Zeitraum, der ist in sich geschlossen. Der ist sozusagen immer heil. Und trotzdem wissen wir ja genau, auch wenn wir an einem Morgen aufwachen, wir sind in einem neuen Zeitraum. Und alles ist wie neu. Wir sind wie neu geboren, wenn wir in einen neuen Zeitraum treten. Der Zeitraum macht nämlich etwas wie einen Körper, eine Abgeschlossenheit mit einem Innen und einem Außen. Und das ist die zyklische Zeit, die ist leibbildend. Die ist körperbildend. Ja, kann man das nachvollziehen?
Ich kann dir sehr gut folgen, ja.
Ja, weil so denkt man ja meistens nicht. Also die zyklische Zeit, hat was Erdhaftes. Die hat auch was Tragendes. Die Zeit trägt uns nämlich alle. Wir können nicht gestern leben und auch nicht letzte Woche. Wir können nur immer jetzt leben. Das ist was Tragendes, wo wir Vertrauen haben können. Das überrascht uns auch nicht, sondern das geht Schritt für Schritt, wie wir auf der Erde gehen. So geht die Zeit über die Erde und trägt uns wie die Mutter ihr Kind. Jetzt schauen wir noch mal auf die fließende Zeit. Da gibt es dieses schöne Wort Pantarei. Von Heraklit soll das überliefert sein. Wörtlich überliefert alles fließt ihm zugeschrieben, aber gesagt hat er, wer in dieselben Fluten hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu. Jeder Moment ist neu, weil wenn ich in die Fluten steige, in einen Fluss, dann strömt ja die ganze Zeit das Wasser an mir vorbei. Und jedes Mal, wenn ich wieder baden gehe, ist es ein neues Wasser, ein frisches. Und er hat sich sehr beschäftigt mit den Gegensätzen von Tag und Nacht und Wachen und Schlafen und so weiter. Sommer und Winter füge ich jetzt mal dazu. Und da hat er geschlussfolgert, das Auseinanderstrebende vereinigt sich und aus den verschiedenen Tönen entsteht die schönste Harmonie. Alles entsteht durch den Streit. Das ist doch ein Wort, was wir schwierig zu verstehen finden. Doch sehen wir ja so viel Streit in der Welt und würden doch gerne wissen, was ist da eigentlich? Also, es ist das Rohmaterial für Harmonie. Jedenfalls nach Heraklit. Und Rudolf Steiner hat jetzt dem Seelenkalender zwei Dinge mitgegeben. Das eine ist, dass das Sommerhalbjahr zur Wahrnehmung gehört und das Winterhalbjahr zum Denken. Das Sommerhalbjahr ist die Außenorientierung der Seele, das Winterhalbjahr die Innenorientierung. Aber was eigentlich noch gar nicht geklärt ist, ist, wie hängt eigentlich die Seele mit dem Jahreskreis zusammen? Also warum heißt das Seelenkalender, diese Mantren? Die meisten erleben es ja, da werde ich durch den Jahreskreis geführt, da fließe ich mit. Und das vermittelt mir so die Energien, die in der Natur sind. Dann würde es aber Lebenskräftekalender heißen und nicht Seelenkalender. Die Seele ist ja das, was innen ist. Also wie gehört Seele und Zeit eigentlich zusammen? Wenn wir die lineare Zeit angucken, dann können wir festhalten, jeder Augenblick ist einzigartig und wiederholt sich nie. Jede Gegenwärtigkeit ist eine Neugeburt, die sich aus diesem Zeitfluss herausheben kann. Das Bewusstsein versinkt immer wieder. Wir werden unbewusst wie Tag und Nacht, Sommer und Winter wechseln. Weil wie lange kannst du gegenwärtig bleiben? Also ich bin ein paar Sekunden. Das
Ja.
kann man vielleicht üben, aber nicht wahr? Irgendwann versinkt das Bewusstsein wieder. Und wird neu geboren, ganz neu, ganz frisch. Was passiert eigentlich aber mit dem Bewusstsein, wenn es da wieder in den Fluten versinkt? Und wenn wir dieses angucken, diesen Seelenraum, den Rudolf Steiner da offensichtlich im Jahreskreis gesehen hat, wenn er sagt, das Sommerhalbjahr entspricht der Wahrnehmungsseite der Seele, das Winterhalbjahr der Denkseite, das, was wir innen tun. Denken tun wir ja nun definitiv innen. Dann können wir sagen, gegenwärtig sind wir weder in der Wahrnehmung, wenn ich so ganz mich hineingebe in das, was ich sehe, werde ich ja wie eins. Rudolf Steiner sagt, da schläft man hinein in die Wahrnehmung. Wenn ich denke und so einem logischen Faden folge, dann bin ich auch nicht gegenwärtig. Dann bin ich vollkommen in mir absorbiert. Aber an der Grenze, so wie wir auch gegenwärtig werden, wenn wir die Grenze unserer Haut fühlen, ne, vielleicht magst du auch gerade mal deine Hände reiben? Sofort gegenwärtig. Sofort. Heißt, gegenwärtig werden wir eigentlich weder ganz in der Wahrnehmung noch ganz im Denken, sondern an der Grenze, an dem, wo Wahrnehmung und Denken sich berühren. Da werde ich bewusst. Da nehme ich wahr. Und das passiert, wenn ich das jetzt auf die Seele übertrage, sozusagen in jedem Zyklus zweimal. Einmal tauche ich ein in die Seele, ins Denken, ins Innere, einmal tauche ich auf. Und Rudolf Steiner spricht tatsächlich auch von dem zeitlosen Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus. Also da ist ein innerlich zyklisches in der Seele, was dem Jahreskreis im Großen entspricht. Da kommt man jetzt noch einen Schritt weiter, was eigentlich Seelenkalender meint. Und dann sagt er, aus Denken und Wahrnehmung erschaffen wir den Begriff. Denn das ist eine Schöpfung des Menschen. Nicht wahr? Wir können die ganz vielen Bäume sehen. Aber dann sagen wir Wald oder Park oder was auch immer. Das ist ein Begriff, was der Mensch geschaffen hat. Oder wir sagen vegetatives Leben. Ja, es entspricht der Wahrnehmung. Und doch ist ein ganz bestimmter Gedankenzusammenhang, ein Ideenzusammenhang, der hinter diesen Begriffen steht. Das bringen wir hervor. Und da merkt man schon dieses Zusammenspiel von Wahrnehmung und Denken, wie die Wahrnehmung das Denken erzieht und gleichzeitig das Denken etwas beiträgt zu dem, was man wahrnimmt. Denn wenn ich nur die Bäume anglotze und gar nichts in mir passiert, das ist irgendwie nicht menschengemäß, ne? Das möchten wir so nicht.
Ja, das ist nicht in Verbindung gehen, genau. Das ist nicht das, was wir eigentlich möchten, obwohl es gibt auch Menschen, die können das. Die haben da gar keinen Bezug zu.
Ja, aber wir haben direkt das Gefühl, der Mensch ist doch aufgerufen, möglichst das, was außen in der Natur so reich, so vielfältig sich darbietet, im Innern wie nachzuschaffen, im Innern wie auch hervorzubringen, etwas Angemessenes. Und das ist der Begriff. Jetzt muss der Begriff aber nicht möglichst wie ein Stein hart gepackt sein, sondern Rudolf Steiner sagt, er muss sich entwickeln und wachsen können, wie eine Pflanze. Er muss lebendig werden. Und jetzt gehen wir weiter und du wirst merken, wie der Zeitbegriff anfängt, eine Lebendigkeit zu kriegen. Und nicht mehr, ach, Zeit, es ist alles klar, Gegenteil von Raum. Ja, Raum und Zeit, fertig. Jetzt wollen wir mal den Zyklus noch tiefer anschauen. Und deswegen habe ich mich so unglaublich gefreut, dass ich den Mond gesehen habe und im Grunde die dunkle Seite des Mondes sehen konnte heute. Denn der Jahreskreis, wie wir ihn erleben, ist eigentlich ein Bild für etwas, was viel größer ist und noch ganz anders. Denn der Jahreskreis als ewiger Zyklus hat ja wieder was wie Stillstehendes. Auch die Gegenwärtigkeit, wenn ich im Jetzt gegenwärtig werde, da habe ich das Gefühl, die Zeit steht wie still. Merkst du das? Ja, ne? Dieses Jetzt, da hält die Welt den Atem an. Wir sollten weiteratmen. Also da, aber wir müssen ja auch immer wieder die Gegenwärtigkeit loslassen. Meine Gegenwärtigkeit strahlt von mir aus und strahlt meinen Seelenraum, meinen Bewusstseinsraum aus. Dann, ja, dass ich, wenn ich gegenwärtig bin, dann strahlt idealerweise mein Bewusstsein in alle Richtungen um mich herum, kann auch hinter mir bewusst sein. Wie in einer Bewusstseinskugel kann ich mich erleben. Und da habe ich gemerkt, das ist ja wie der Same, wie das ganz Kleine zu dem großen Jahreskreis. Ja, wie die Eichel zum Eichbaum. Und ich muss auch nicht die Sonne immer am Kreisbogen entlang denken. Ich kann sie als die Quelle der Zeit denken, als das, was die Zeit hervorbringt. Und dann kann ich sie in der Mitte denken, dass sie in jede Woche einen Strahl schickt. Und jedes Mantra ist dann ein Sonnenwort, ein Sonnenstrahl. So wie Goethe sagt, die Sonne tönt nach alter Weise. Also jedes Mantra ein Tönen der Sonne. Und eine ganze Harmonie ist dann die ganzen Wochen des Jahres. Wie verschieden tönt das zusammen? Ja. Und dann?
Das klingt sehr schön.
Ja, ich habe hier in diesem Bild jetzt noch was versteckt. Jetzt gehen wir hier nämlich einen Schritt weiter. Das von dem Sonnenwort, das habe ich schon ganz oft erzählt. Aber mir ist plötzlich klar geworden, dass hinter dem Jahreskreis ja die Ewigkeit steht. Dass der ewige Zyklus ist ja schon ein Hinweis, wo es hingeht. Natürlich können wir die Ewigkeit nicht sehen, aber wir können sie uns wie erschließen. Zu dem ganz Kleinen unserer Gegenwärtigkeit muss es ein ganz Großes geben. Muss es ein Riesiges geben, was natürlich sozusagen noch viel größer zu denken ist als der Jahreskreis. Dann ist der Jahreskreis wie das irdische Abbild der Ewigkeit auf der Erde, das Zyklische. Ja, natürlich, wenn es mit der linearen Zeit zusammenwirkt, dann wandern wir durch diesen Jahreskreis. Aber der Z Kreis als Zeitraum, als ein großes Jetzt, der, den wir innerlich erschaffen und der trotzdem auf der Erde da ist, der trotzdem Realität ist, den denken wir uns ja nicht aus. Das ist keine Fantasie. Keins, was wir willkürlich erschaffen. Ja, da können wir das Gefühl haben, mit dieser Idee finden uns die Geisteswelten wieder. Die kriegen einen Bezug zu uns mit dieser Art Denken. Da können wir merken, ja, es muss dieses Ewige geben, weil es gibt meine Gegenwärtigkeit als das ganz Kleine. Da muss es das Komplementär auch geben. Ja, wir sehen ja eigentlich die dunkle Seite des Mondes nie und trotzdem gibt es sie. Oder wir sagen die andere Seite der Medaille. Wenn wir die eine Seite sehen, wissen wir ganz gut, die andere gibt es auch. Und diese Ewigkeit, die ist es eigentlich, die alles trägt, die alles wie in ihren Armen hält, wie ja, das Fundament gibt. Und dann haben wir jetzt eine Erdequalität, die ganz geistig ist, wo wir merken, ja, aus der Ewigkeit, da wächst alles heraus. Und die Gegenwärtigkeit, die hat einen direkten Bezug zu der Ewigkeit. Ja, da merkt man richtig, das ist wie übereinander gelegt, wie Zentrum mit Zentrum verbunden. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Gegenwärtigkeit. Da haben die Menschen früher das Gefühl gehabt, dieser göttliche Funke, das ist ein, diese Gegenwärtigkeit ist eigentlich ein Feuer. Es ist ein Licht, was man früher das Gefühl hatte, das hat der Mensch geraubt den Göttern, dieses Bewusstsein. Die Geschichte von Prometheus, der das Feuer vom Himmel raubt und dann an den Felsen geschmiedet wird von Zeus. Ist hier, ich habe deswegen ein Bild in den Jahreskreis hineingestellt von einem Prometheus, der ist nachchristlich, also 150 nach Christus, aber für einen Aphrodite-Tempel geschaffen, also nicht christlich geschaffen. Und trotzdem können wir sehen, er hat eine Haltung, die fast an einen Gekreuzigten erinnert. Ne? Es springt einem sofort ins Auge.
Ja,
Denn was
ganz
passiert?
klar.
Ne? Ja. Ja, die Hände sind abgewinkelt, aber die Füße sind so übereinander gelegt, wie der Gekreuzigte immer dargestellt wird. Und da kommt der Adler und hackt immer an seiner Leber. Die Leber ist rechts beim Menschen. Auch Christus hat am Kreuz eine Seitenwunde, die ist rechts. Also auch da gibt es eine exakte Übereinstimmung und trotzdem ein ganz anderes Bild. Wie entsteht Gegenwärtigkeit eigentlich? Wir können den Lebensstrom in uns aufsteigen, erleben, durch die Chakren durch. Und dann passiert im Herzen etwas Besonderes. Da passiert wie eine Umwendung, denn im Herzen erleben wir das erste Mal das aufkeimende Bewusstsein. Da erleben wir noch ganz innerlich, dass ich da bin. Ja, jeder deutet auf sein Herz, wenn er sagt, ich. Weil da wandelt sich der Lebensstrom, der noch nicht Bewusstsein ist, natürlich graduell, ne? Man kann sozusagen auch schon ein Traumbewusstsein weiter tiefer entwickeln, aber im Herzen, da geht die Sonne auf. Da passiert etwas. Da ist wie der Osten, der Sonnenaufgang. Und da erleben wir, bevor das Bewusstsein in die Welt geht, erstmal, ah, ich bin da. Ich, es ist mein Bewusstsein, was in die Welt strahlt. Ich beleuchte diesen Raum, zunächst den Seelenraum, den inneren Raum, dann die Welt. Dann geht unser Bewusstsein durch Sehen und Hören und Tasten und alle Sinne, die wir so haben, Rudolf Steiner spricht von 12, geht in die Welt. Und was passiert da mit unserem Bewusstsein? Es stirbt. Es wird gekreuzigt. Es wird angeschmiedet an den Felsen, an die Physis. Weil was nehmen wir wahr? Wir nehmen die äußere Welt wahr, ne? Da haben die Menschen damals gesagt, ja, Prometheus wird angeschmiedet an den Felsen. Mit unserem irdischen materiellen Bewusstsein sind wir auch alle angeschmiedet am Felsen. Und es ist die Frage, wie kriegen wir uns da wieder los? Und wie wir,
Spannend.
ja, man
Ja.
merkt plötzlich, welche Weisheit in diesen Bildern sind, welche Selbstbeobachtung die eigentlich hatten. Und ich teile jetzt mal noch ein anderes Bild, das ist erwiesenermaßen vorchristlich, denn das sind Felsklüfte, die mit Steinwerkzeugen nachbearbeitet sind. Und Steinwerkzeuge hätte man im Mittelalter nicht benutzt. Man hätte Metall benutzt, wenn man da was nacharbeiten will. Es hat ein Steinmetz nachkontrolliert und man sieht, es ist Stein auf Stein gepickelt. Und das sind die Externsteine. Und hier sieht man den Odin, die Großskulptur, wo man die Felsklüfte, das geht da durch den Felsen durch und auf der anderen Seite entsteht das Bild einer Hirschkuh. Das hier habe ich jetzt nicht mit abgebildet. Und dieser Odin, wenn man ihn anschaut, hat eine Haltung, die man eigentlich nur aus dem Christentum kennt. Aber wenn man merkt, man kann sich wie angeschmiedet an den Felsen fühlen, wenn man seine Gegenwärtigkeit beobachtet, dann kann man verstehen, dass was im Süden der Prometheus-Mythos war, der ist ja viel lange vorchristlich schon nachweisbar, dass man hier im Norden in Deutschland bei den Externsteinen ein Bild eines Odins haben konnte. Und man sieht auf der rechten Seite eine Speerwunde. Kannst du diesen Punkt sehen? Ja? Auf der rechten Seite, wieder rechts. Also da gibt es wie eine Mysterienkultur, wo wir plötzlich hineingucken, die im Christentum wie veröffentlicht wurde, wo dann einer vor aller Welt das nachlebte, was sonst nur in den Einweihungsschulen vermittelt wurde, wo der Mensch zu diesem Verständnis geführt wurde. Und meine Gegenwärtigkeit kann ich erleben, dass sie wie gekreuzigt wird. Da geht die Sonne unter. Und dann ist ja die Frage, wie können wir denn aber verstehen, wie die Sonne sozusagen durch die Nacht geht? Rudolf Steiner hat gesagt, es gibt nicht nur einen Zeitstrom, sondern es gibt einen Gegenstrom. Und das möchte ich jetzt auch noch dazu nehmen. Und dann kommen wir ein wenig wieder weg von dem Theoretischen. Also wir haben zwei Zeitströme, sagt er. Das eine ist der Vergangenheitszeitstrom. Der strömt von der Vergangenheit in die Zukunft, von links nach rechts und trägt die Vorstellungen. Ja, der ist wie Wasser, sag ich. Rudolf Steiner sagt, das ist der ätherische Strom, der trägt die Vorstellungen und wie Wasser spiegelt er das, was wir außen gesehen haben, in uns als Vorstellung. Ja, weil Vorstellungen nehmen wir ja wahr, innen, so wie den Jahreskreis. Und dann gibt es einen zweiten Zeitstrom, der kommt aus der Zukunft und strömt in die Vergangenheit. Und er trägt im Grunde alles Begehren, alles, ja, das, was so tief unterbewusst in uns wirkt und was eine, ich sage jetzt, eine feurige Qualität hat. Weil dieses Willenshafte, das, wo wir nicht wissen, warum wir was machen, wo das, was wir als Schicksal erleben, das, was uns trifft und wir wissen nicht, wo es herkommt und haben doch das Gefühl, doch, es gehört zu mir, es ist meins, auch wenn es vielleicht ganz unangenehm war, weil wir dadurch die Chance hatten zu wachsen. Der Zukunftszeitstrom ist etwas unglaublich Entlastendes eigentlich, weil wenn wir vom Vergangenheitsstrom her denken, dann hat alles Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Und wenn mir was passiert, was jetzt, ich habe mir das Bein gebrochen, sagen wir, ist mir zum Glück noch nie passiert, dann muss es eine Ursache ja in der Vergangenheit haben und dafür bin ich selbst verantwortlich, selber schuld. Der Zukunftszeitstrom sagt was ganz anderes. Der gibt uns jedes Mal Hausaufgaben. Der sagt, schau, das, was jetzt ist, bereitet dich vor für etwas viel Größeres. Für etwas, wo du jetzt dieses üben sollst. Und nach, Puzzleteil für Puzzleteil, wächst du und das Große kann zur Erscheinung kommen, was du werden sollst. Völlig anders. Da stellt sich so ein Ereignis, was wir eigentlich nicht haben wollen, als Geschenk dar, als Aufgabe, die für was gut ist. Ganz anderes Bewusstsein. Und dann muss ich eigentlich nur schauen, dass ich umsattel. Von dem einen Pferd, was sagt, bist selber schuld, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Da, wo du gelandet bist, hast du selbst zu verantworten. Auf das andere Pferd, das sagt, schau mal, ich gebe dir jetzt was zum Üben. Und dann wird daraus etwas ganz Großes. Lass dich einfach nur drauf ein, sag einfach Ja zu deinem Schicksal. Denn du bist getragen. Das, was du werden sollst, ist in Groß, Größe und Vollkommenheit schon da. Du kriegst jetzt einfach einen kleinen Haps zu essen und dann einen weiteren. Es ist ja nicht nur immer schlecht, ne? Wir kriegen ja auch manchmal süße Sachen zu essen. Es muss nicht immer bitter sein. Aber alles bereitet uns vor für eine noch größere Zukunft, für ein noch strahlenderes Jetzt. Ja. Und dann gibt es ein Wort von Meister Eckhart. Der gegenwärtige Augenblick ist das Fenster, durch das Gott in das Haus meines Lebens schaut. Wo der Mensch aus Hingabe das Seine preisgibt, da muss notgedrungen Gott für ihn eintreten. Gewaltig, oder? Gegenwärtiger Augenblick, das kleine Jetzt, ist das Fenster, durch das Gott in das Haus meines Lebens schaut. Da kriegen wir ein Gefühl von diesem Zukunftszeitstrom, der da hineinkommt. Und wenn ich das meine preisgebe, also mein Ego, meins, wo ich mich immer im Zentrum fühle und sozusagen der größeren Sonne im Zentrum des Jahreskreises keinen Raum lasse, mich nicht tragen lasse von diesem Größeren. Wenn ich dieses Ego freigebe, dann muss Gott notgedrungen für ihn eintreten. Ist ja gewaltig, was Meister Eckhart da meint. Und frech wie ich bin, habe ich mich dann gefragt, na ja, wenn Gott durch den Augenblick in das Haus meines Lebens hineinschauen kann, dann kann ich aber auch hinausschauen. Was sehe ich denn da? Frech, ne?
Da
Also,
bin ich
wenn ich,
gespannt, was siehst du?
ja, ich sehe, ta habe tatsächlich sofort gewusst, was ich sehe. Ich habe ein Bild gesehen, wo Gott sozusagen die Ewigkeit, aus der Ewigkeit diese beiden Zeitströme herausströmen. Der eine Vergangenheitszeitstrom, der andere Gegenwartszeitstrom. Und da, wo die nämlich aufeinanderprallen, da entsteht eine Stauung, sagt Rudolf Steiner, da entsteht Gegenwart. Also da hält in meiner Gegenwart, weil ich kann ja nur Gegenwart erleben, da bin ich sozusagen immer in den Armen Gottes gehalten. Und als ich dieses Bild hatte, habe ich gemerkt, das Bild gibt es. Das gibt es seit dem Mittelalter. Und es hat den etwas erstaunlichen Namen Gnadenstuhl. Ja, kannst du sehen, wie der Gott Vater diesen Gekreuzigten hält? Und das älteste Bild des Gnadenstuhls ist hier rechts zu sehen. Es ist eine farbige Kopie, weil das Original, das wirklich älteste Bild, was man kennt von dieser Gnadenstuhl-Darstellung, das habe ich nur in Schwarz-Weiß gefunden. Und das malt die Taube so, dass der Mund von Gott Vater den Mund von dem sterbenden Jesus berührt. Also da ist eine Verbindung. Erinnerst du dich an die Linie, wo ich gesagt habe, mein winziges Jetzt ist wie Zentrum mit Zentrum verbunden zur Ewigkeit? Ja, da merkt man, da ist die Taube, da ist in mein Jetzt, da kann etwas mich inspirieren, da kann die Taube des Heiligen Geistes hineinfliegen in mein Jetzt und kann meine auf jeden Fall sterbliche Gegenwärtigkeit wie berühren. Und man hat früher immer den Gott Vater als einen mit Kreuznimbus gemalt und jung. Erst die späteren Darstellungen des Gnadenstuhls zeigen einen alten Gottvater. Da hat man das Bild schon nicht mehr ganz verstanden. Denn wenn es ein Kreuznimbus ist, ne, und der Gekreuzigte hat auch einen Kreuznimbus, dann können wir ja sagen, das ist sozusagen wie die schöpferische Qualität, das, was immerhin durchträgt durch die Nacht. Dieser Logos, dieser Christus, der als Gottvater da den Gekreuzigten hält. Ja, wie die lineare Zeit, die ja mich durchträgt durch die Nacht, auch wenn ich gar nicht bewusst bin. Wir werden von der linearen Zeit getragen von einem Bewusstwerden zum nächsten Bewusstwerden, wie durch die Nacht. Und das ist eine größere Kraft als meine Gegenwärtigkeit. Und die Ewigkeit als das, was auch die lineare Zeit ja als Zyklus trägt, das ist die vatergöttliche Ewigkeit. Aber die Ewigkeit ist wie die dunkle Seite des Mondes. Was wir sehen können, ist die lineare Zeit, der Jahreskreis. Und der ist viergliedrig, nicht wahr? Jetzt wundert es einen gar nicht so, warum immer der Christus einen Kreuznimbus hat. Er ist ein Jahreskreis. Das klingt jetzt fast profan. Das meine ich aber gar nicht so profan. Ich meine das ganz tief, ganz wahr, ganz gewaltig, wenn man den Jahreskreis erleben kann als die ewige Kraft, als das, was die Auferstehungskraft ist. Und dann habe ich weiter nachgelesen und habe gemerkt, dass der Gnadenstuhl diesen Namen hat, weil es eigentlich die Bundeslade meint. Es meint den Deckel der Bundeslade, Luther übersetzt Gnadenstuhl an der Stelle vom Alten Testament, wo er die Bundeslade beschreibt und beschreibt, was über der Bundeslade ist. Da sind nämlich die beiden Cherubin und zwischen den Cherubin, ne, in der Bundeslade sind die Gesetzestafeln, aber über dem Deckel, zwischen den Cherubin, da ist die feurige Wolke. Und da ist Jahwe anwesend. Da ist der Ich bin, der ich bin. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so. Wir reden doch so gern vom Herzkästchen. Also jedenfalls habe ich das immer meinen Kindern erzählt, wenn wir im Urlaub waren, dass sie ihre Erinnerungen ins Herzkästchen sammeln sollen. Und dann da haben wir das, wo wir auch unsere Moral erleben, nicht wahr? Unsere Gesetzestafeln. Und da ist genau der Punkt, wo wir gegenwärtig werden, wo das Bewusstsein aufkeimt als ein Ich bin. Und da hält uns wie eine größere Macht, hält unsere kleine Sterblichkeit. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Mantren. Denn Rudolf Steiner hat gesagt, dass immer drei Mantren in derselben Stimmung gehalten sind. Und ich habe gedacht, ich möchte mal versuchen, da jetzt hinzuschauen mit dir nach dieser Vorbereitung, dass wir nämlich merken können, es gibt etwas viel Größeres. Es gibt etwas, was meinen Seelenraum wie von außen berührt, was da wie die Taube des Heiligen Geistes kommt und mich inspirieren kann, wo die Mantren wie ein Tor sein können. Und dann bin ich sehr damit gegangen, was meint denn eigentlich drei Mantren immer in derselben Energie? Und habe gedacht, komisch, also ich finde da nichts. Die sind so individuell, die sind so anders. Was denn bitte? Und dann bin ich drauf gekommen, dass diese Mantrenenergie wie größer ist, dass sie in einem Mantra wie vorbereitet ist, wird, im nächsten kulminiert und im letzten sich vervollständigt, vollendet. Und das heißt also für die Woche 2b, ist die Energie schon die Woche vorher eingeströmt und sie trägt sich weiter bis in das Mantra 3c. Da vollendet sich das erst. Ja, also da, das ist nochmal das macht das, die Energie des Mantras nochmal viel größer. Und dadurch verweben sich die Mantren und in jeder Woche haben wir drei Energien, die wirken. Also noch mal kraftvoller. Kannst du das mitvollziehen? Ist meine Zeichnung da aussagekräftig?
Ja.
Ja. Also, und da ist sozusagen, ne, dieser Jahreskreis, das ist der lineare Zeitstrom, den wir so erleben. So, da geht es von Woche zu Woche weiter. Aber das, was wie von der Zukunft, wie von außen einströmt, das ist etwas, was dadurch macht, ist ja auch jede Woche, jedes Jahr ganz neu. Da kommt etwas aus der Ewigkeit, was die Menschheit auch immer weiterbringt. Was, ja, wie soll ich das sagen? Was vom Vater Gott, vom Ewigen, nicht nur das Lineare, das Irdische, wie Wasser fließt, sondern wie Feuerzungen, wie Pfingsten, ne? Da hereinkommt. Und da ist in jeder Woche wie drei Zungen beieinander. Drei, die hereinragen in den Jahreskreis und damit in meinen Seelenraum.
Weißt du, was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, oder vielleicht auch so, die uns jetzt hier zuschauen, zuhören, weißt du, du hast gesagt, dass quasi, dass sich das wie aufbaut. Das heißt, die Energie fängt erstmal leicht an, dass wir da quasi einen Zugang haben und dann baut sich das auf, um dann in der dritten Woche sich quasi zu vollenden. Und dann ist das wieder wie so ein fließender Übergang. Dann baut sich wieder was ganz sanft auf, kommt dann wieder richtig zum Wirken und dann kommt quasi wieder diese Vollendung. Und das immer wieder.
Ja, und aber nicht nacheinander. Also es ist nicht eine schwache Energie, dann das Maximum und dann wieder die schwächer werdende, sondern in jedes Mantra ist sozusagen eine Energie, die aber schon sich einwebt in der Woche davor und vollendet in der Woche danach. Also wir haben in jeder Woche ein Maximum. Und ich habe das jetzt mal mit den drei Mantren hier dass wir das mal genau angucken. Ja, das Mittlere ist das, was wir schon kennengelernt haben. Und jetzt können wir nämlich sehen, und das kann man für immer die drei hintereinander liegenden Mantren machen. Man findet immer ein Thema. Und dann wird sozusagen das einzelne Mantra nämlich wie größer, weil du Ergänzungen in den beiden Nachbarmantren findest, die Energie nochmal in einer anderen Größe zeigen. Also, die Energie vom Mantra 2b ist eingeströmt in der Osterwoche, 1a. Man soll immer mit Ostern beginnen. Und das 1a ist also die Osterwoche. Wenn aus den Weltenweiten die Sonne spricht zum Menschensinn, und Freude aus den Seelentiefen, dem Licht sich eint im Schauen, dann ziehen aus der Selbstheit Hülle Gedanken in die Raumesfernen und binden dumpf des Menschenwesen an des Geistes Sein. Und dann das Dritte. Lest das Zweite jetzt extra nicht, sondern gleich das Dritte. Es spricht zum Weltenall, sich selbst vergessend und seines Urstands eingedenk, des Menschen wachsend ich, in dir befreiend mich aus meiner Eigenheiten Fessel, ergründe ich mein echtes Wesen. Also einmal spricht die Sonne, einmal spricht des Menschen wachsend ich, also das ganz Irdische, ja, das, was noch nicht vollendet ist, was noch wachsend ist. Da können wir uns ganz angesprochen fühlen. Und es spricht zum Weltenall, es antwortet der Sonne. Also dieses Zusammenspiel, was in dem Mantra 2b ja drin ist, ne? Ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedanken, macht ihr Eigensehen sein. Ja, das wird dann ausgesprochen. Und vorher, da spricht die Sonne zum Menschensinn, interessanterweise zum Menschensinn, also zu dem, was wie ein Wahrnehmungsorgan ist, aber den Sinn erfasst. Also ja, ein Denkorgan ist, ja, das aber die Bedeutung erfassen kann. Der Menschensinn ist ein Wort, was für mich ganz vielschichtig geworden ist, weil einmal sind es die Sinnesorgane und dann ist es aber auch, dass die Sinnesorgane ja den Sinn vermitteln und nicht die Maya, nicht den Schein. Ja, nee, wir nehmen nicht wahr, das, was wir wahrnehmen, können wir wahrnehmen, weil der Menschensinn ist da eingeschaltet. Der Sinn erschließt sich, das, was dahinter steht und nicht das, was jetzt nur die materielle Fassade ist. Also wenn aus den Weltenweiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen dem Licht sich eint im Schauen, also diese Freude, die erlebe ich sofort. Wenn ich was sehe, das berührt mich so sehr immer, da kann ich vor Begeisterung in die Luft springen. So wie ich den Mond heute gesehen habe mit diesem ganz feinen Rändchen. Also, ja, dann ziehen aus der Selbstheithülle Gedanken in die Raumesfernen und binden dumpf das Menschenwesen an das Geistessein. Also da wird der Mensch sozusagen von den Geisteswelten verbunden, dass er nicht verloren geht. Weil die Gedanken sind dem etwas Geistiges, aber ne, die sind dumpf. Das ist gar nicht furchtbar erleuchtet und klug und was. Nein, nein. Das von dem, was man wahrnimmt, da ziehen Gedanken aus der Selbstheithülle, ja nur aus der sterblichen Körperlichkeit, Gedanken in die Raumesfernen und bewirken diese Verbindung. Also wir müssen uns gar nicht Sorgen machen. Die Mühle im Kopf läuft sowieso, da müssen wir gar nichts tun. Ne? Und die macht
Ja.
was. Die macht was, die verbindet uns. Und dann, wenn die Energie sich vollendet hat von dem Mantra 2B, dann spricht der Mensch. Ja, in dir befreiend mich aus meiner Eigenheiten Fessel, ergründe ich mein echtes Wesen. Ja, dann verstehe ich mich. Dann lerne ich mich kennen als ein geistiges Wesen, denn mein echtes Wesen ist das geistige Wesen. Ja, das merkst du, wie jedes Mantra wie gewaltig wird, wenn man rausfindet, was eigentlich sich einwebt und vollendet in den Nachbarmantren. Also so dies. Die Energien der Mantren, die haben Überraschungen. Jetzt habe ich noch mal versucht zusammenzufassen. In der Gegenwärtigkeit berührt das einzelne Mantra ganz individuell und jedes Jahr anders. Und das ist das, wie ganz viele Menschen mit dem Seelenkalender umgehen und manchmal sogar meinen, das wäre der einzige Weg. Das war leider gar nicht das, was mich angesprochen hat am Seelenkalender. Deswegen bin ich dem nicht so nachgegangen. Aber ich lebe das auch, aber nicht nur. Ja, also dieses Ge in der Gegenwärtigkeit mich von der Taube berühren lassen. Und dieses Verlebendigende der Begriffe, der Seele. Und es knockt den Verstand aus. Das kann einen sehr ärgern, wenn man einfach nicht versteht, was dieses Mantra meint. Ja, da hat man es gelesen und will es irgendjemand erzählen und hat das Gefühl, es zerrinnt einem zwischen den Fingern. Es knockt den Verstand aus, wie alle Mantren das eben machen. Und gleichzeitig kann jedes Mantra auch wie ein Gefäß werden, wo die Taube des Heiligen Geistes mich berühren kann. Das ist Gnade. Und dann kann ich erleben, wie mein Feuer der Gegenwärtigkeit alles verbrennt, was nicht wahr ist. Ja, das geraubte Feuer, das ist ja doch ein Feuer. Und ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr geraubt, sondern geschenkt. Christus ist ja nicht umsonst am Kreuz gestorben. Da ist eine Veränderung passiert. Da können wir dieses mitleben und haben aber auch Anteil an der Auferstehung. Also an dem kosmischen Feuer, an dem, was als Zukunftszeitstrom aus der Ewigkeit herausströmt. Und da kann diese, wenn ich gegenwärtig werde, dann kann ich alles verbrennen, was sozusagen überholte Vorstellungen, überholte Urteile, ja, Gegenwärtigkeit beendet das, was vorher war. Viele fragen sich ja, wie kriege ich was abgeschnitten? Gegenwärtig werden, das Feuer verbrennt. Wenn dir klar ist, dass es zu Ende ist, wenn du dieses Ende einfach in dem Verbrennen, in diesem Bewusstseinsfeuer verbrennst, dann ist Ende, dann ist Schluss. Und Gegenwärtigkeit ist endlich. Bewusstsein ist sterblich und wird immer neu geboren. Auch das lehrt uns diese Beobachtung von unserer Seele, denn dann können wir auch wissen, dass auch wir neu geboren werden. Denn warum sollte sich das jetzt anders verhalten im ganz Kleinen als im ganz Großen? Das wäre ja nicht verständlich. Ja, die Zeit gibt uns eine Sicherheit. Eine Erkenntnissicherheit für Fragen, die eigentlich über das Lineare unseres Lebens hinausgehen. Aber wir können dadurch weiterblicken. Wir können einen größeren Horizont einnehmen. Und ich erlebe Gegenwärtigkeit wie den Phönix, der aus der Asche immer wieder neu aufsteigt. Und dann haben wir die zyklische Zeit, den Jahreskreis auf der Erde. Und jeder andere Zeitraum ist da natürlich mit gemeint, weil jeder Zeitraum ist ein geschlossener Raum. Und sie durchdringen sich, diese Räume. Diese Räume sind nämlich keine irdischen Räume, sondern geistige Räume. Ja, jede Woche ist ein Zeitraum, jeder Tag ist ein Zeitraum, jedes Jetzt ist ein Zeitraum. Und wenn ich in einen Zeitraum hineingehe, dann kann ich mich geborgen darin fühlen, getragen darin fühlen und wie abgeschlossen da drin, geschützt da drin. Ich kann mich getragen wie in einem großen Zeitenleib fühlen, von einer machtvollen Präsenz. Und ich mache das immer am Abend. Ich stelle mir immer den Jahreskreis um mich herum vor und dann berührt mich überhaupt nichts mehr. Und auch wenn ich Stress habe, dann überlege ich ganz genau, welchen Zeitraum will ich denn jetzt präsent haben? Und ich blende alles andere aus. Das hat Zeit für später. Also der Zeitraum hat was sehr Beruhigendes, Erdendes, Schützendes, so wie unser Körper uns ja auch, unsere Haut schützt. So kann dieser Raum, wenn ich den um mich herum aufbaue, mich schützen. Und auch jedes Mantra öffnet natürlich einen Raum, eine Woche. Und gleichzeitig wandert es durch den Jahreskreis und was auf der Erde eben auch ist, sind die verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Standpunkte. Dann kann ich meine Perspektive bewusst verändern. Und dann muss ich nicht einen Widerspruch als einen Streit erleben, sondern als einfach einen neuen Standpunkt mit einer neuen Perspektive. Dann gilt das sowohl als auch. Und dann kann ich jedes Mantra wie ein Tor erleben, wie in ein Tor, wo ich hindurchgehen kann. Eine Gegenwärtigkeit, die nicht nur das Göttliche zu mir hereinschauen lässt, sondern mich auch herausschauen durch dieses Schlüsselloch, durch einen größeren Zyklus hinauszuschauen, eröffnet natürlich eine größere Perspektive. bis hin, dass wir wahrnehmen können, ja, es muss eine Ewigkeit geben, weil es eine Gegenwärtigkeit gibt. Und dann haben wir als drittes die lineare Zeit. Und diese lineare Zeit schenkt uns den ewigen Wandel. Und die Vergänglichkeit, die das Neuwerden ja auch ermöglicht. Wenn ich nicht schlafen gehe, kann ich nicht aufwachen. Und dann bin ich auch ziemlich übermüdet, nicht wahr? Wir müssen schlafen. Im Unbewusstwerden regenerieren wir. Da nimmt die Lebenskraft zu. Wenn ich wach bin, Bewusstsein ist eigentlich ein latentes Sterben. Rudolf Steiner sagt das auch, dass Denken eigentlich auf latenten Absterbeprozessen beruht. Und die lineare Zeit hat Anfang und Ende, hat Quelle und Meer. Aber wir müssen nicht nur immer Quelle und Meer denken. Das Bewusstsein ist nicht nur wässrig, es ist auch feurig eben, aber es ist auch wässrig und trägt das Leben und kann alles Alte wegwaschen, alles Erstarrte aufweichen und das Leben tragen, na, wie das Wasser ein Boot trägt. Und das Wasser schenkt uns sozusagen immer die Möglichkeit der Gegenwärtigkeit und lässt das Bewusstsein wieder in sich versinken. Und wieder aufsteigen und wieder untergehen. Und wie verwoben mit den anderen Mantren ist das, ne, das ist der lineare Aspekt der Zeit, wo man dieses Verwobensein der Energien nachvollziehen, mitvollziehen kann. Und ich glaube, da ist das Bild der Pelikan. Denn der Pelikan, hat man früher gesagt, der nährt seine Jungen mit seinem eigenen Blut. Nicht wahr? Und in der zyklischen Zeit, da haben wir einen Körperaspekt. In der fließenden linearen Zeit, da haben wir eher einen Blutaspekt. Ne, das ist mein Leib, mein Blut. Da kommen wir ein bisschen zu diesem Geheimnis von Leib und Blut, was im Abendmahl da ist. Im Grunde gibt uns die Zeit immer eine Kommunion, denn wir können ja gar nicht anders, als mit unserem Bewusstsein sozusagen interagieren mit der Zeit. Es ist sozusagen aus Zeit geschaffen. Ja, und da kann man noch alles Mögliche sehen, was ich so anbiete. Aber ich stoppe mal den Bildschirm jetzt, oder?
Ja, gerne. Ah.
So, da sehen wir uns wieder richtig.
Ja, wundervoll. Weißt du, das war für mich jetzt nochmal ganz neu, dass so diese 3 Wochenenergien so verwoben miteinander sind. Also das war wirklich nochmal so ein Geschenk. Weißt du, ich muss ja wirklich sagen, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ungefähr seit 2022. Da habe ich dich in einem Kongress gesehen und das hat mich so angesprochen. Ich habe herzlich wenig verstanden von dem, was du da gesagt hast, aber das hat mich so angesprochen, wo ich gesagt habe, ich möchte da einen Zugang finden. Und seitdem beschäftige ich mich und ich merke so Jahr für Jahr oder weißt du, genauso würde ich jetzt sagen, Woche für Woche finde ich da immer mehr einen Zugang zu. Und jetzt gerade mal so dieses, was ich spüre das manchmal so, ne? Wenn ich die Taubenpost lese, dann merke ich so manchmal, dann lese ich schon mal, was war davor die Woche. Und dann denke ich spüre so, dass diese Energie noch da drin ist. Und das fand ich gerade so auch nochmal so beruhigend quasi, weißt du, dass du mir das nochmal so bestätigt hast, dass das genauso ist, das ist auch so ein Fließen, wie ein Übergang. Das ist nicht diese Energie, so jetzt kommt die nächste Woche, Energie ist beendet, sondern das ist noch, geht noch so fließend über. Und das fand ich gerade nochmal so, wo ich gedacht habe, ja, genauso nehme ich das wahr. Und das finde ich auch schön, weißt du, da merke ich einfach so, dass ich auch immer mehr einen Zugang dazu habe. Und wie viel Jahre beschäftigst du dich jetzt schon damit, da den Seelenkalender zu erforschen? Wie viele Jahre sind das jetzt schon?
Ja, ich habe ihn geschenkt gekriegt, sozusagen mit dem Arbeitsauftrag 2014. Zum
Ja.
Jahreswechsel 2014. Und dann habe ich erstmal fast ein ganzes Jahr mit der Frage gelebt, was wollte denn Rudolf Steiner damit? Was bitte soll das? Wie hängt Seele, weil das ist doch absurd, Seelenkalender. Also entweder Seele oder Kalender doch, ne? Kalender ist ja was sehr Irdisches, was, wo, ne, was Mathematisches und Determinierendes. Warum nennt er das denn Seelenkalender? Und macht dann Mantren, Sprüche, die man dermaßen schwer verstehen kann. Und dann, weil ich nichts verstand, habe ich mich dann gefragt, na ja, jetzt machen wir es mal wie ein guter Waldorflehrer. Ich bin selber Waldorflehrerin. Und gehe vom Ganzen in die Teile. Ich frage mich jetzt erstmal, was ist denn das Ganze hier? Und dann bin ich dazu gekommen, nach und nach rauszufinden, wie ist das denn mit dem Jahreskreis? Und dann gibt es ja Mantren, darüber haben wir auch schon gesprochen, die sind miteinander wie verlinkt, wie verbunden. Spiegelsprüche, Gegensprüche. Und dachte, wenn er sich's da so mühsam gemacht hat, dann muss da ein gewaltig größerer Input drin sein, als was man so an der Oberfläche merkt. Was man merkt, wenn man so Mantra für Mantra einfach drin lebt. Einfach jedes Mantra wie ein Jetzt. Klar ist dieses Lebendige ganz Individuelle. Das ist wunderbar. Aber wie du merkst, ja, da ist was verwoben, da ist was größer. Und dieses, wie groß es eigentlich ist, wie gewaltig, das ist mir über all die Jahre nach und nach erst klar geworden. Und dadurch habe ich auch einen immer besseren Zugang gekriegt zur alten Weisheit. Wir haben ja auch verschiedene Interviews schon gehabt über die Urweisheit, die Venusfigurine. Also eigentlich ist es nicht erstaunlich, dass die Menschen immer anhand der Zeit sich gefragt haben, wie verstehe ich mich? Wie verstehe ich meine Seele? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und natürlich aus der Zeit und aus der Beobachtung, wie ist denn die Zeit? Wie erlebe ich sie? Die Antworten gewonnen haben. Wir haben also dadurch sozusagen einen Schlüssel, die alten Weisheiten wirklich zu verstehen und zwar nicht zu interpretieren, sondern von innen heraus zu verstehen, aus dem Erleben. Weil den Jahreskreis gibt es, damals wie heute. Gegenwärtig werden tun die Menschen damals wie heute. Vielleicht werden wir anders gegenwärtig. Vielleicht ist diese Lichtenergie langsam immer präsenter in uns. Ne? Erleuchtung, sagt man, ist immer leichter zu haben. Ja, du musst nur gegenwärtig werden. Dann musst du allerdings auch verstehen, was Gegenwärtigkeit bedeutet. Sonst bist du zwar gegenwärtig, ne? Aber du bemerkst es gar nicht, was eigentlich in dieser Gegenwärtigkeit steckt. Ja, sodass die Zeit im Grunde der Missing Link ist von inneren Leben und der großen Welt. Und dadurch, dass wir dann die Beziehung verstehen können von unserer Seele zur großen Welt, zum Kosmos, wie das Mantra 2b ja sagt. Ja, so finden Geisteswelten den Menschen sprossen wieder. Oder das echte Wesen kann er dann erkennen durch das Große. Das heißt, wir müssen nicht nur in die Seele gehen, sondern der Seelenkalender gibt Anleitung, auch wieder daraus herauszutauchen, aus dem Innen. Und wieder herauszugucken und jetzt nicht in eine materielle Welt, sondern in eine geistige Welt.
Ja, da lernt er wirklich zu einem in Verbindung zu gehen. Ne? Das ist für mich schon so ganzheitlich.
Ja, und deswegen ist er so gewaltig und so groß und bin ich all die Jahre nicht fertig und finde auch immer neu. Weil das hätte ich dir früher nicht erzählen können, was ich dir jetzt erzählen konnte. Und wer weiß, was ich dir in ein, zwei Jahren erzählen kann.
Ja, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel verborgen. Und das ist ja im Endeffekt auch so, weißt du, wie so ein Puzzle. Ich sehe das auch wirklich wie so ein Puzzle, was sich da immer mehr zusammensetzt. Und du siehst immer so ein Teil und es entsteht immer wieder was Neues. Und das ist ja, ich glaube, da ist noch so viel verborgen, was wir so, das ist ja. Weißt du, ich sehe das manchmal so mit meinem Menschlichen, wenn ich da in diese Mantren so rein fühle, wenn ich die so ein paar Mal aufsage, dann merke ich da ist ganz viel verborgen, was für mich gar nicht greifbar ist. Da ist eine unglaubliche Kraft dahinter, die ich aber so mit dem Menschlichen mir gar nicht erklären kann, sondern mich einfach darauf einlassen und das fühlen. Und das finde ich manchmal so schwierig, weil wir dieses Fühlen so ein bisschen ja verlernt haben und das quasi dann wieder zuzulassen und das einfach mal diese Mantren stehen zu lassen und zu fühlen, so stehen zu lassen, wie sie sind und das einfach zu fühlen und was will mir das sagen und was ist da alles drin verborgen und dann nehme ich ja diese Verbindung auf und wie gesagt, ich versuche das seit 4 Jahren und ich merke einfach so, dass mir das immer besser gelingt. Also das ist nicht mehr so fremd, sondern das ist was total Vertrautes mittlerweile. Und dann entsteht wieder so ein neuer, was du eben auch so schön gesagt hast, wie ein neuer Raum. Weißt du, das ist so, als wäre da was ganz Eigenes entstanden, wo ich mittlerweile einen Zugang zu habe. Und das finde ich so, ja, ich finde es einfach magisch.
Ja. Weißt du, mir geht das ganz genauso. Ich nenne das Brüten. Was du, dieses Fühlen, ne? Das, Rudolf Steiner, in einem Mantra heißt es auch Ahnen. Die Ahnung muss das Denken ersetzen. Ja, dieses, wir haben noch andere Möglichkeiten mit dem Bewusstsein. Nicht nur das irdisch-logisch von A nach B denken, sondern es gibt da noch was anderes, was tastender ist, was das Größere schon berührt, bevor es der Verstand greifen kann. Und Stück für Stück erleuchtet sich der Seelenraum sozusagen und ich kann sehen, ja, genau dieser Prozess ist in diesem Mantra, genau das wird hier gerade in den Fokus genommen und eine vollkommen neue Perspektive im nächsten Mantra. Und so webt es und bildet meine Seele und gleichzeitig lebe ich da drin. Ja, wir kriegen eine ganz, ganz geistige Menschenkunde durch den Seelenkalender, durch die Zeit.
Ach ja. Danke, liebe Angela. Also ich kann dir sagen, da war heute das jedes Mal, dass ich da wieder Neues für mich so mitnehme und wieder Neues entdecke oder mich erinnere und erkenne. Und ja, also ich kann jeden nur einladen. Ich finde das so spannend, was du machst. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, deine Taubenpost. Du schilderst in deinen Worten nochmal, da kriege ich noch einen besseren Zugang, weil ich hätte noch länger gebraucht. Weißt, da hätte ich deine Beschreibung nicht dazu, dann hätte ich da noch länger für gebraucht, weil ich dann schon wieder versucht hätte, das noch viel mehr mit dem Verstand zu deuten. Und ich finde, du machst das mit Herz und Gefühl. Und ja, ich kann nur jeden einladen, deine Taubenpost zu abonnieren und sich da einfach anstecken zu lassen. Ich finde, die Taubenpost ist ansteckend. Also die Botschaften da drin, die sind so lebendig. Ja, ich finde es einfach nur, das ist ein Geschenk. Also das ist wirklich ganz toll, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach, ich sende das raus in die Woche, in die Welt. Und das ist wirklich, da ist so viel Arbeit auch drin. Ich finde das toll, dass du da gesagt hast, ich möchte diesen Seelenkalender verständlich machen. Und das finde ich wirklich, Dankeschön dafür, dass du das machst.
Du, ich danke dir. Ja, ich bin ja nicht so die Heldin, mich anzupreisen, aber ich freue mich ganz, ganz, ganz doll natürlich für jeden, den ich da begleiten darf. Man muss mir nur eine E-Mail schreiben und kriegt die Taubenpost. Dann kann man Teil von meinem Newsletter werden. Und wenn man mehr so Ausführungen lauschen möchte, dann ist man auch gerne auf meinem YouTube-Kanal, da heiße ich gerne alle willkommen, wo nach und nach immer mehr Videos veröffentlicht werden, wo ich dann etwas ausführe und etwas in ein Thema hineinführe. Ja, und natürlich, es gibt meine Webseite, wenn man lieber lesen möchte, dann kann man die Grundlagen zum Seelenkalender da nachlesen. Das ist die Stella Maris Webseite. Und wer lieber in Papier liest, der kann mir schreiben und kann es ausgedruckt bei mir zum Selbstkostenpreis erwerben. Ja. Und wer es in der kürzeren Fassung will, der ist in meiner Telegram-Gruppe herzlich willkommen. Jo, da poste ich von der Taubenpost aber nie das Ganze. Immer nur direkt zum Mantra und was ich sonst von der alten Weisheit da noch dazu nehme, das lasse ich da weg. Also da kriegt man nur das Mantra und zu dem Mantra und nicht sozusagen auch noch das Geschenkpapier.
Ja, also ich kann nur jeden einladen. Es wird alles verlinkt und schaut euch einfach um. Also ich finde, das ist für mich einfach so dieses alte Wissen. Ich habe mich da so hingezogen gefühlt, wo ich gedacht habe, ja, das ist, ich kenne das und ich möchte da wieder tiefer rein. Ich möchte das wieder verstehen. Ich möchte das richtig fühlen und durchleben. Und ja, wir machen euch einfach alle neugierig. Schaut euch um auf der Seite von der lieben Angela. Und wer noch Fragen, wer vielleicht was noch nachfragen möchte, ich weiß, dass du dich da auch immer freust, wenn man dich da nochmal anfragt. Also mach das einfach. Die Angela ist da mit Herzblut dabei, kann ich nur sagen.
Ja, danke dir, Doris. Ganz, ganz lieben Dank. Und danke allen für das Zuhören und das Nachverfolgen. Ich glaube, man konnte merken, wie das Denken mehr Möglichkeiten hat, als dem so erstmal nachgesagt werden. Weil nur das Fühlen erschließt es einem nämlich nicht. Man muss das Denken mitnehmen. Man muss sozusagen ein Herzdenken entwickeln.
Ja, sehr schön. Also, wir laden euch ein. Schaltet euer Herzdenken ein. Es reimt sich sogar. Wunderbar. Liebe Angela, ich danke dir sehr und euch oder dir. Dankeschön, dass du uns da gelauscht hast und uns gefolgt bist. Und ja, ich hoffe, wir haben dich neugierig gemacht auf mehr.
Ja, danke, ganz lieben Dank für diese uralte, ganz neue, ganz moderne Weisheit.
Spaß. Bis bald. Ciao.